Es gibt sehr schöne, in Anführungszeichen schöne Forschung, die zeigt, dass genau seit Einführung des Smartphones der Empathielevel innerhalb der Gesellschaft abnimmt. Dass Menschen ein riesiges, intrinsisches, in ihnen liegendes soziales Interesse haben. Und dieses soziale Interesse machen sich die Digitalkonzerne zunutze, indem sie sich da reindrängen in die sozialen Interaktionen zwischen Menschen. Wenn Kirchen das, was ihren Kern ausmacht, nämlich Gemeinschaft und Sozialität und gegenseitige Hilfeleistung, wenn sie den Kern nicht verlieren wollen, dann kann ich nur empfehlen, auch hier nur sehr maßvoll von digitalen Angeboten Gebrauch zu machen.
Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für soziale Medien und Digitalität für und in Glauben und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Professor Joachim Bauer. Herzlich willkommen und Dankeschön für Ihren Besuch.
Guten Tag, ich bin gerne im Gespräch mit Ihnen.
Das freut mich sehr. Der Lebenslauf auf Ihrer Internetseite, der ist sehr lang. Deswegen versuche ich mal eine kleine Zusammenfassung zu machen. Sie haben Medizin studiert und sind Internist geworden. Sie haben sich dann angefangen, für die Wechselwirkung von Gehirn und Körper zu interessieren und sind deswegen auch noch Psychiater und Psychologe geworden. Ja. Sie haben unter anderem zu Alzheimer geforscht und einige Preise für Ihre Verdienste in der Forschung bekommen. Mhm. Herr Bauer, Sie haben dann irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben, die über die Szene der Wissenschaft hinausgehen und für Menschen verstehbar sind, die nicht vom Fach sind. Und Ihr Ziel war dabei, Menschen zu erklären, was sie von der modernen Neurowissenschaft für ihr Leben lernen können. Was ich wunderschön finde, muss ich sagen. Mhm. Also ich lese solche Bücher wirklich wahnsinnig gerne. Deswegen hat es mich auch gefreut, Ihr Buch zu lesen, um das es auch heute so ein bisschen gehen soll. Und zwar haben Sie vergangenes Jahr ein Buch, ist von Ihnen erschienen, das heißt Realitätsverlust. Und darin warnen Sie unter anderem davor, sich der Religion des Transhumanismus zu unterwerfen, der digitalen Mystik, wie Sie das nennen, mhm. die Menschen in die Zeit vor der Aufklärung zurückwerfen könnte. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, durchaus, ja. So ein Anstoß, dieses Buch zu schreiben, Realitätsverlust, der Titel, war einerseits, dass ich in meiner Praxis Patientinnen und Patienten sehe, die durch die Intensivnutzung von digitalen Angeboten krank geworden sind. Ich beschreibe in meinem Buch auch den Fall einer jungen Frau, die eine Intensivnutzerin von Social Media, von Instagram war und daran regelrecht erkrankt ist. Das ist das eine, also diese Empirie aus meiner ärztlichen Praxis. Der andere Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, war das, was Sie schon erwähnt haben, der Transhumanismus, der einerseits schon seit 30 Jahren oder so im Raum steht. Also die Leute, die sich für diese Dinge interessieren, für digitale Welten interessieren, wissen, dass der Transhumanismus schon 30, 40 Jahre herumgeistert, aber jetzt akut geworden ist durch eine Buchveröffentlichung eines weltweit sehr einflussreichen Philosophen aus den Vereinigten Staaten mit dem Namen David Chalmers. Und David Chalmers hat eben 2022 ein Buch veröffentlicht, Reality Plus auf Deutsch, dann ein Jahr später 2023 auch erschienen mit dem Titel Realität Plus. Und da entwickelt er eben und zeigt nochmal genau, was die Philosophie des Transhumanismus ist. Das ist eine digitale Ideologie, die hinter dieser ganzen digitalen Welle steht, die wir momentan erleben.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Ergänzung. Da möchte ich gleich zu kommen. Wir haben in diesem Podcast ein Format immer vorneweg, das nennt sich 7 Fragen an unsere Gäste, dass die HörerInnen sie ein bisschen besser noch oder ein bisschen näher noch kennenlernen können, neben der Expertise, die sie so mitbringen. Und sind Sie bereit für diese 7 Fragen?
Ja, bin bereit.
Die erste ist, was geht Ihnen richtig auf die Nerven?
Ja gut, das ist eine gute Frage. Da fällt mir sofort ein, wenn ich mich mit jemandem verabredet habe, mir Zeit genommen habe für eine persönliche Begegnung und dann das Handy auf dem Tisch liegt. Ich habe selber ein Handy, ich habe nichts gegen Handys, aber wenn das dann quasi, wenn zwei Menschen sich Zeit füreinander nehmen und dann liegt ein Handy auf dem Tisch, dann ist das schon mal so ein Zeichen. Hier ist noch was anderes, was wichtiger ist als Sie. Und wenn sich das Handy dann meldet und dann die betreffende Person praktisch den Kontakt unterbricht, um mal schnell zu gucken, oder womöglich sogar ranzugehen, dann geht mir das echt auf die Nerven.
Dann fühlen Sie sich gefappt, also Fubbing, ne?
Von ja, da Snubbing, habe genau, ich auch von Ihnen gelernt. Snubbing, ja, abgekürzt Fubbing, weil ich finde es einfach eine Unkultur. Entweder nehme ich mir Zeit für jemanden und verabrede mich oder ich habe die Zeit nicht. Ich bin so wichtig, dass ich permanent am Handy sein muss. Dann sollen solche Leute, die sich so wahnsinnig wichtig fühlen, dass sie praktisch permanent online sein müssen, die sollen mich dann in Ruhe lassen. Also da nehme ich mir dann auch nicht so gerne die Zeit. Was ich ganz schlimm finde, was mir auch auf die Nerven geht, ist, wenn ich auf der Straße oder im Zug sehe, wenn Erwachsene die Möglichkeit mit Kindern, die sie in deren Begleitung sie sind, die Möglichkeit nicht ergreifen, mit dem Kind in Kommunikation zu kommen, mit dem Kind über das zu sprechen, was man zusammen sieht oder erlebt und auf das Kind einzugehen und stattdessen aufs Handy gucken. Das finde ich auch, also das macht mich dann weniger wütend, sondern eigentlich traurig, weil ich finde das einfach desolat, dass immer mehr Erwachsene heute keinen Spaß mehr dran haben, mit kleinen Kindern im Kontakt zu sein und stattdessen auf ihre Handys glotzen.
Ja, obwohl das wahrscheinlich gar nichts mit den Kindern zu tun hat, weil das ja auch Paare gibt. Ich glaube, in Ihrem Buch erzählen Sie auch davon, wie das auch machen. Es gibt ja schon einen Trennungsgrund oder Menschen, die sich auseinanderleben. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, vor ein paar Jahren, ich musste eher meine Eltern, die so ihre Generation sind, erziehen, dass die ihr Handy weglegen, weil die haben irgendwann damit angefangen, da dauernd drauf zu gucken.
Ja,
gesagt habe, könntet ihr das bitte am Tisch weglegen? Ja. Ne? Also da ist die jüngere Generation manchmal gar nicht so schlecht und eingeübter, habe ich so bei zumindest in meiner Szene das Gefühl, als jetzt unsere Eltern, ne, die das so dann noch entdecken.
Also die Älteren sind in keiner Weise klüger oder weiser, was das angeht, sondern sie sind genauso anfällig für diesen Magnetismus, für die Suchteffekte digitaler Angebote. Und bei vielen Menschen lässt sich beobachten, dass alleine die Existenz des Smartphones eigentlich das Ende der ungeteilten Aufmerksamkeit ist. Und das ist sehr bedauerlich.
Jetzt als Hirnforscher, wenn Sie ja gerade schon mal da sind, ne, als Neurowissenschaftler, verändert sich, also da muss es ja einen Reflex geben, warum wir das machen, warum wir uns sofort ablenken lassen. Hat das mit unserem sympathischen Nervensystem zu tun, was sofort anspringt, etwas sich bewegt oder etwas da ist?
Ja, das hat mit dem sogenannten Motivationssystem zu tun, mit dem Belohnungssystem. Also das Motivations- oder Belohnungssystem gibt hier zwei Bezeichnungen für ein und dieselbe Netzwerk, das in der Mitte des Gehirns seinen Sitz hat. Das ist Motivationssystem, giert danach, Beachtung und Anerkennung zu bekommen. Und das Smartphone ist sozusagen das zu einer kleinen Maschine gewordene Versprechen. Du bist wichtig, du wirst anerkannt, man fragt nach dir, nicht? Und dieses Gefühl, also nachgefragt zu sein, beachtet zu sein, das ist eben das, was im Smartphone drinsteckt. Und erst recht natürlich in den Applikationen. Das heißt, wenn ich es dann öffne und dann auf Social Media, sagen wir mal Facebook oder auf Instagram oder TikTok bin, dann habe ich das Gefühl, ja, da bin ich in Kontakt mit anderen und da werde ich nachgefragt als Mensch. Das heißt also, dieses Grundbedürfnis des Menschen, von anderen nachgefragt zu werden, das steckt dahinter. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu dieser Situation, ich bin also mit jemandem verabredet, dann hat ja die andere Person eigentlich meine Aufmerksamkeit und meine Beachtung. Insofern ist ja hier das Bedürfnis meines Gegenübers durch meine Präsenz schon mal gestillt. Aber wenn jetzt noch ein Smartphone da ist, dann haben wir so die unbewusste Fantasie, dann habe ich noch mehr Beachtung. Dann ist also nicht nur mein Gegenüber da, was mich beachtet und mit mir spricht, sondern dann habe ich noch eine zusätzliche Quelle, die mir Beachtung und Wertschätzung verspricht. Und die unbewusste Fantasie ist, dass mehr ist. Und das ist nicht der Fall, sondern durch diese zweite Quelle wird die erste Quelle beschädigt, nicht? Also durch die Anwesenheit eines Smartphones, das sich meldet und auf das ich dann eingehe, beschädige ich den Kontakt mit der Person, mit der ich gerade zusammen bin. Das heißt, es ist also sozial ruinös, was diese Geräte mit uns machen. Sie haben einen Machtanspruch, nicht? Sie regieren in unser Alltagsleben rein und wir merken das eben gar nicht, egal wie alt wir sind. Also Sie haben ja mit Recht gesagt, Ältere sind genauso anfällig wie Jugendliche und egal wie alt wir sind, wir merken nicht, welchen Magnetismus diese Geräte auf uns ausüben. Und wenn sie eben die Hirnforschung ins Spiel bringen, dann ist es vor allem das Belohnungssystem, was hier angesprochen wird in uns.
Okay, das Versprechen auf Dopamin,
ja,
wahrscheinlich.
Genau.
Unter anderem. Nächste Frage. Mit Ihnen kommt man schnell zu den Themen. Das finde ich sehr schön. Aber ich wollte ja noch ein paar persönliche Fragen stellen. Die zweite von den sieben ist, welche Rolle spielt das Abenteuer in Ihrem Leben?
Es ist so, wenn man jetzt so guckt, welche Kindheiten und Jugendzeiten erleben Menschen. Ich komme gleich auf mich selber zu sprechen. Wenn man also guckt, wie heute in unserer hochzivilisierten Welt, wo alle unter Druck stehen und alle wenig Zeit füreinander haben, dann muss man sagen, sind natürlich viele Menschen in ihren Kinderjahren und ihren Jugendjahren, da kann man sagen, dass die ganze Kindheit und Jugend ist ein einziges Abenteuer, also im negativen Sinne meine ich das jetzt, ja. Und das ist etwas, wo ich selber auch ein bisschen betroffen von war. Also ich hatte jetzt nicht so eine glatt und gut verlaufene Zeit des Aufwachsens vielleicht. Und das war eigentlich mein erstes Abenteuer. Und ich habe mich dann sehr früh für Fragen interessiert, die mit dem Sinn des Lebens zu tun haben, mit der Psyche zu tun haben. Wie können wir uns als einzelne Menschen gut aufstellen in dieser doch sehr komplizierten Welt? Und diese Beschäftigung mit Fragen, was ist der Mensch, worauf kommt es an, wie können wir uns zentrieren und so aufstellen, dass das Leben gut erträglich ist, diese Fragen zu erforschen, das war für mich eigentlich zeitlebens mein großes Abenteuer. Also auch das Studium der Medizin und dann vor allem das, was ich danach gemacht habe, also dann mich dafür zu interessieren, was sind die wirklichen menschlichen Bedürfnisse und zu untersuchen, wie Psyche und Körper zusammenhängen, wie soziale Beziehungen, in denen wir stehen, Einfluss auf die körperliche Gesundheit nehmen und wie natürlich umgekehrt auch die körperliche Gesundheit wieder die sozialen Beziehungen beeinflusst. Ich würde mal sagen, dass die Erforschung dieser ganzen Welt das große Abenteuer meines Lebens war oder ist.
Dazu passt, glaube ich, die nächste Frage. Also die Existenz an sich ist das Abenteuer. Ja. Und die nächste Frage wäre, wofür leben Sie?
Ja, da ist die gleiche Antwort eigentlich. Also gut, aber vielleicht mit einer anderen, etwas persönlicheren Nuance, nämlich was den Gehalt ausmacht, für das ich lebe, ist jetzt in der akuten momentanen Zeit, sind die Beziehungen, die ich haben darf, also vor allem meine Partnerschaft. Ich bin mit einer wunderbaren Frau zusammen, die ich seit 40 Jahren an meiner Seite habe. Wir haben zwei Kinder großgezogen miteinander, denen es gut geht. Gott sei Dank, wir sind so froh, dass das alles gut lief, weil das ist ja nicht alles nicht Leistung, die man selbst erbracht hat, sondern wenn Menschen heute groß werden, müssen so viele Dinge gut laufen. Da sind so viele Zufälle und dass man Glück hat, dass man nicht in die Drogenszene abrutscht oder irgendwie süchtig wird und so weiter. Also wir konnten die Kinder einigermaßen gut großziehen und wir haben von unserer Tochter zwei kleine Enkelchen, die sich auch ganz süß und wunderbar entwickeln. Also ich würde sagen, dafür lebe ich, das zu erleben.
Ich glaube, Ihr Buch Realitätsverlust ist auch einem Ihrer Enkel gewidmet oder eins davor. Ja. Henry stand nämlich
für ihn. Ja, ich habe, ja genau. Also ich habe das Buch Realitätsverlust meinen beiden Enkeln und der ihrer Generation gewidmet. Also die beiden Enkel sind, das Mädchen ist jetzt 2,5 Jahre und der Junge 7 Jahre alt. Das sind ganz lebhafte kleine Menschen. Und ich widme es vor allem der ganzen Generation dieser Kinder, denn diese Kinder sind durch das, was jetzt aus der digitalen Welt an diese Kinder herangetragen wird, echt gefährdet. Die beiden jetzt nicht, da habe ich nicht so die Sorge, weil die so ein Stück weit durch ihre Eltern, also durch unsere Tochter und den Partner unserer Tochter, sehr stark in der lebendigen, realen Welt gehalten werden. Ein lebhaftes Familienleben und viel Sport und Musik und so weiter erleben die, aber wir haben eben den Trend jetzt aus Seiten der Digitalindustrie, dass gesagt wird, ja, die Kinder in den Kitas, die sollen schon mit 2, 3 Jahren, sollen die schon ihre kleinen Tablets haben und sollen lernen, auf denen rumzuwischen und das sei dann gut für die digitale Kompetenz. Das sind die Narrative, die da heute erzählt werden, sind natürlich völlig unsinnige Narrative. Wir wissen bereits aus vorliegender Forschung der letzten Jahre, dass wenn man so früh, also im Alter von 1, 2, 3 Jahren den Kindern bereits diese Bildschirme an die Hand gibt, dass das für die Entwicklung der Kinder von äußerst schädlich ist, sowohl für die körperliche Entwicklung Erkrankung, dass sie sich zu wenig bewegen, als auch vor allem für die psychische Entwicklung. Denn Kinder in diesem Alter brauchen natürlich soziale Beziehungen. Sie brauchen die Ansprache von Gleichaltrigen einerseits, aber vor allem eben auch von erwachsenen Bezugspersonen, die mit Liebe und mit Freundlichkeit auf die Kinder blicken und die mit ihnen was machen und ihnen die Welt erklären und die ihnen Lust aufs Leben machen.
Ja, gut, und wäre das nicht zusammen zu haben, dass man sagt, du darfst mal ein Filmchen gucken, 10 Minuten auf YouTube mit 3, aber den Rest des Tages dann nicht mehr?
Genau.
Oder ist das auch schon,
nein,
wenn wir auch sagen,
nein,
nicht?
Das ist in Ordnung. Also miteinander was angucken und dann vor allem darüber reden können. Also ich gebe Ihnen recht, genau so soll es sein, dass man den Kindern durchaus altersgerechte Filmchen zeigt, wo man am besten miteinander das anguckt und wo man das vor allem dann miteinander auch bespricht, was man da sieht. Die Kinder brauchen, um die Welt zu verstehen, eben das Gespräch mit erwachsenen Bezugspersonen, also mit einer Kita-Erzieherin oder Erzieher oder eben mit Verwandten oder Eltern. Sie brauchen vor allem die Begleitung. Und was ganz schlecht ist, ist, wenn man eben, um Kinder ruhig zu stellen, ihnen diese Geräte in die Hand gibt und sie dann ganz alleine damit lässt.
Ja, und die Herausforderung ist natürlich auch unserer Generation bisher, finde ich, dass die Erwachsenen selbst keinen guten Umgang damit haben. Und wie sollten sie dann den Kindern einen beibringen?
So, ne?
Also wir sind das einfach nicht eingeübt.
Ja, genau. Und Sie haben es ja vorhin gesagt, also nicht nur die Eltern, auch die Großeltern sind zum Teil ja schon süchtig nach diesen Geräten und hängen ständig dran. Und wenn die Kinder dieses Modell sehen, ich sage dann immer gerne, das Kind mit 2, 3 Jahren oder sogar schon als Baby sieht, dass die erwachsene Bezugsperson das Handy wichtiger findet als das Kind. Und die erwachsene Bezugsperson ist für das Kind nicht erreichbar. Und später, sobald die Kinder dann selber ein Handy haben, dann dreht sich das um. Dann lassen die Kinder und die jungen Leute die Eltern nicht mehr an sich ran, nicht? Dann ist für die Eltern das Kind nicht mehr erreichbar. Dann dreht sich das quasi um, nicht? Und da muss man sich nicht wundern, dass es so ist, ne? Man hat Forschung gemacht und hat geguckt, was macht es eigentlich mit Kindern im ersten Lebensjahr, wenn die erwachsene Bezugsperson gerade im Kontakt mit dem Kind ist, also mit dem Säugling, mit dem Kleinkind ist, gerade noch interagiert hat und plötzlich sich abwendet zum Smartphone, ja. Und dann stellt man fest, dass diese Unterbrechung eines laufenden Kontaktes durch das Smartphone im Kind die Stresssysteme aktiviert, den Herzschlag, den Puls hochjagt und die Cortisolproduktion aktiviert, nicht? Die Kinder erleben diese, sind ja dem machtlos ausgesetzt. Sie können sich dem ja nicht entgegenstellen, nicht? Wenn ich als Erwachsener mit einem anderen Erwachsenen zusammen bin und der hat die Unfreundlichkeit, den Kontakt des Gespräches, das ich mit ihm führe, abzubrechen, indem er plötzlich ans Handy geht, dann kann ich sagen, hör mal, das finde ich jetzt nicht so toll, dass du dich mit mir verabredest und wir hier im Gespräch sind und gleichzeitig guckst du immer aufs Handy. Ich kann mich als Erwachsener wehren. Aber Kinder sind dieser Situation ja völlig hilflos ausgesetzt. Und zu glauben, dass das nichts mit ihnen macht, das ist ein Irrtum.
Genau, weil dann dieses, was wir vorhin hatten als Fubbing, ne, das macht man dann auch mit den Kindern.
So ist es.
Man ignoriert sie und dann ist wahrscheinlich ein kurzer Beziehungsabbruch, ne, der dann.
Und das ist eben das Thema meiner Bücher auch der ganzen letzten Jahre. Ich habe ja noch mehrere Bücher geschrieben und das Thema, das ich ständig umkreise, ist, dass ich versuche, meinen Leserinnen und Lesern deutlich zu machen, dass wir von der Natur aus, unser Körper, unsere Psyche ist darauf angelegt, dass wir sozialen Kontakt brauchen, dass wir miteinander die Welt erleben im Gespräch, dass wir miteinander singen, miteinander spielen, miteinander unterwegs sind, miteinander arbeiten, dass überall in der Arbeitswelt, in der Privatsphäre, in der Familie, dass wir Wesen sind, dass wir soziale Wesen sind, ausgestattet mit sogenannten sozialen Gehirnen. Das ist ein Begriff, den wir in der Hirnforschung haben. Der Mensch hat ein Social Brain. Und ich will die ganzen immer wieder zeigen, wie angewiesen wir körperlich und psychisch darauf sind, dass wir in sozialen Kontakt sind. Und wenn uns das nicht gut gelingt, dann werden Menschen krank.
Ich glaube, in einem Ihrer Vorträge habe ich auch gehört, zum Beispiel, also weil wir beide sprechen jetzt über eine Plattform im Internet miteinander. Mhm. Und ich glaube, Sie sagten in einem Ihrer Vorträge, wenn man zoomt, ja, weil das ja auch was Digitales ist, also Zoom, so wie Google, jetzt äquivalent zum über Videotelefonieren, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man sich so hinsetzt, dass die Menschen auch die Hände sehen, dass man nicht nur den Kopf sieht, sondern ja, weil Gesten ja auch die Worte mit unterstützen.
Ja, ja. Also,
das fand ich ganz spannend.
Ich würde ja jetzt mit Ihnen nicht sprechen, wenn ich gegen online wäre. Wir reden ja jetzt hier auch mit einem Podcast, wo wir uns jetzt zwar zusätzlich zu, dass wir uns hören und ansprechen können, auch sehen. Das haben wir ja jetzt so eingerichtet, unser Gespräch. Und das ist ja auch gut so. Es ist besser als nichts, ne? Aber man hat zum Beispiel, es gibt jüngere Forschung, die zeigt, dass Menschen, die zum Beispiel beruflich extrem viel online sind, also Videokonferenz nach Videokonferenz, ne, da hat man festgestellt, wenn das sehr intensiv stattfindet, dass das so einen Burnout-ähnlichen Zustand macht. Das nennt man Videokonferenz-Fatigue. Also Fatigue ist die Müdigkeit und Videokonferenz, ne? Und es gibt jetzt bereits erste Forschungen, die zeigen, dass eben Menschen, die im Beruf jeden Tag 3, 4 oder noch mehr Videokonferenzen absolvieren müssen, dass das äußerst anstrengend ist. Man merkt es nur so peu à peu, ne? Aber am Ende des Tages sind diese Menschen oft völlig erschöpft. Das strengt unsere Sinne an. Also dieses ständige Online-Sein ist nicht so ideal, und dass es eben wichtig ist, dass Menschen auch gerade am Arbeitsplatz sich physisch-körperlich begegnen, in die Augen schauen können, die Körpersprache ihrer Mitmenschen, ihrer Kolleginnen und Kollegen, die Körpersprache erleben können, die Tonalität der Stimme, nicht, die online auch ein bisschen meistens leidet. Also dieses ganze echte, den anderen Menschen, das echte Wahrnehmen des ganzen anderen Menschen ist für die Gesundheit von uns Menschen von enormer Bedeutung. Wir sind eben keine Maschinen, wir sind keine KI-Maschinen, denen es egal ist, ob sie Sozialität haben oder nicht, ne? Sondern wir Menschen sind Lebewesen, die ganz stark von guten und gelingenden sozialen Beziehungen abhängen.
Und unser soziales Gehirn ist auf diesen Kontakt,
genau,
mit angewiesen,
mhm, ja,
auf die Aufmerksamkeit.
Ja, und das von Kindern ganz besonders.
Ganz triviale Frage jetzt, wo wir mit Ihnen gerät man schnell immer sofort ganz tief, das gefällt mir. Die ganz triviale Frage, Tee oder Kaffee?
Mehr Kaffee eigentlich. Ich liebe Cappuccino. Ich beginne den Tag mit einem Hafermilch-Cappuccino.
Ja, so mache ich das auch.
Ach, schön.
Ist sehr gut fürs Gehirn.
Ja, Kaffee ist nicht gesundheitsschädlich. Wir sollten schon bei aller Liebe zur Psyche und sozialen Beziehungen sollten wir natürlich auch auf die anderen Dinge achten, die, und das finden Sie auch in meinen anderen Büchern wieder, auch jetzt im neuesten Buch. Ich halte Ernährung, gute Ernährung für absolut wichtig, fast genauso wichtig wie gute soziale Beziehungen, dass wir uns nicht mit ungesunden Dingen ernähren. Und auch Bewegung ist sehr wichtig. Also rausgehen, sich bewegen, den Körper bewegen, in die Natur gehen ist sehr wichtig. Die Natur ist das beste Antidepressivum, was es gibt. Und deswegen sollten wir also auch diese Dinge, Bewegung, Ernährung, Natur erleben. Das sollte im Leben eines jeden Menschen jeden Tag eine große Rolle spielen.
Das Bewusstsein dafür, das hat die Corona-Zeit auch so ein bisschen befördert, habe ich das Gefühl, weil diese Zoom-Fatigue, ne, oder Videoconference-Fatigue, ich hätte das genauso genannt, als sie Fatigue gesagt haben, gesagt, ja, so hätte ich es auch genannt.
Ja.
Das wurde ja genauso befördert wie Menschen, die auf einmal wieder spazieren gegangen sind.
Genau.
Ne? Also,
ja.
Ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen Bewusstsein dafür gekommen ist. Die neue Volkskrankheit ist ja auch, glaube ich, das Sitzen. Ne?
Das also Sitzen und die Einsamkeit, genau. Das sind die zwei Seuchen, die wir haben in dieser Zeit. Ja. Mhm.
Was aus Ihrem Leben würden Sie gerne ein weiteres Mal erleben?
Ja, Kinder zu bekommen, Enkelkinder zu erleben, das würde ich so nennen. Also Sie sehen, ich bekenne mich sehr stark zu meiner Liebe, zu meinen sozialen Beziehungen. Das ist ja alles, sind ja Dinge, die einem geschenkt werden. Also freundliche, hilfreiche Menschen zu stoßen. Ich weiß noch, wie es mir so in der Adoleszentenzeit nicht so gut ging. Da habe ich Glück gehabt, dass ich ein Lehrer so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden ist und sich ein bisschen um mich gekümmert hat. Und deswegen arbeite ich seit 20 Jahren, mache ich Trainings für Lehrer, weil ich zum Beispiel finde, dass Kinder, die jetzt so zu Hause jetzt nicht so das Glück, große Glückslos gezogen haben, dass für solche Kinder sind Lehrkräfte in der Schule sehr wichtig, und bin sehr engagiert darin seit 20 Jahren schon, also seit mehr als 20 Jahren, schulische Lehrkräfte darin zu stärken, guten Unterricht zu machen, in Beziehung zu gehen mit ihren Kindern und Jugendlichen. Also an und für sich machen zwischenmenschliche Beziehungen unheimlich viel Spaß, und es ist ein Trauerspiel zu sehen, dass einfach viele Menschen gar nie die Möglichkeit hatten, in ihrem eigenen Leben diesen Spaß, den zwischenmenschliche Beziehungen machen können, diese Freude, die sie uns machen können, das zu erleben, sondern schon ganz früh verbittert sind, weil sie alleine gelassen wurden, weil sie in der Kindheit gar nicht erlebt haben, dass man sich um sie kümmert, nicht? Wie sollen solche Menschen dann später Freude an Beziehungen haben? Solche Menschen sind dann eher ängstlich, depressiv oder sie überspielen ihr fehlendes Selbstbewusstsein, indem sie auftrumpfen und zu narzisstischen Monstern werden. Also beides ist natürlich dann traurig, nicht?
In Ihrer Generation, da gab es ja auch noch Kindererziehungsliteratur, die vorsah, dass der Mensch alleine klarkommen muss.
Ne? Ja, genau. Das ist ja aus der Zeit. Ich hatte ja auch Eltern, nicht, die wiederum in den Jahren vor dem letzten Weltkrieg geboren wurden. Dieser Generation hat der Nationalsozialismus ja die Jugend zerstört, der Faschismus. Und in dieser Zeit gab es das, was man schwarze Pädagogik nennt, nicht, worauf ja dann in den 70er Jahren die Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller so eindrucksvoll hingewiesen hat auf diese schwarze Pädagogik, die vom Ende des 19. Jahrhunderts durchs ganze 20. Jahrhundert sich durchgezogen hat, die Art, Kinder mit Härte zu erziehen, wo man den Müttern gesagt hat, verwöhnt eure Säuglinge ja nicht, lasst ihn schreien und sonst tanzt das Kind euch später auf der Nase rum, wenn ihr das Kind liebevoll behandelt, nicht? Also dieser ganze Unsinn, der ist auch in der Erziehungsliteratur dieser Jahre zu finden und es ist, wenn ich das mal so ganz bescheiden sagen darf, es ist das Verdienst meiner Generation, also der 68er Generation, dass wir uns diesem Unsinn entgegengesetzt haben, nicht? Also Make Love Not War ist nicht nur eine hohle Phrase, sondern beinhaltet eben auch, dass die ganze Pädagogik durch uns, durch meine Generation, als wir jung waren, in den 60er und in den 70er Jahren in Frage gestellt wurde und dass wir gesagt haben, so kann das Leben nicht laufen.
Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir es wahrscheinlich aber jede Generation immer zu sagen, zu gucken, wie es dann laufen soll.
Genau,
ne?
Genau. Wir müssen wachsam bleiben. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, wieder zurückzufallen in altes Denken. Nicht, wenn wir gucken, was aus der rechten, politisch rechten Ecke zum Thema Pädagogik hören, da kommen diese alten Stimmen, die kommen wieder. Nicht, dass man die Menschen ertüchtigen soll und angebliche Männlichkeit wieder hochgeschätzt wird, nicht? Also vor diesem Unsinn, vor dem sollten wir uns in Acht nehmen, ne? Also es wünschen nicht wenige die Rückkehr dieser alten, unheilvollen Verhältnisse.
Dazu habe ich auch eine weitere Zwischenfrage. Ich habe gestern mal wieder gesehen, wie Wahlplakate runtergerissen werden, ne? Gab es Nachrichten. Haben Sie eine Idee dazu, wieso das so ist? Was ist emotional los mit den Menschen, dass sie da zurückrutschen wollen? Kommt das auch aus dieser Kultur des sich nicht gegenseitig Sehens oder sich nicht gesehen Fühlens?
Ja.
Oder?
Also mit vielen Kollegen zusammen glaube ich, dass da schon diese digitalen Angebote eine riesige Rolle spielen. Es gibt eine ganze Reihe von amerikanischen auch Kollegen und Kolleginnen, deren Forschung darauf zentriert, eben mal das ein bisschen aufzuklären. Was hat sich da eigentlich, seitdem wir das Internet in der Hosentasche tragen, also seit der Einführung der Smartphones vor etwa 15 Jahren, was hat sich denn seither verändert? Denn es hat sich genau seit dieser Zeit eben ganz viel verändert.
Das stimmt. 2 Jahre später hatten wir Pegida, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und diese sozialen Netzwerke haben ja ganz wuchtige Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, nämlich derart, dass jede Nutzerin und jeder Nutzer bekommt ja über Facebook oder Instagram oder was immer man so benutzt, bekommen wir ja Nachrichten zugespielt, also Links und das könnte sie interessieren, das könnte dich interessieren, guck doch da mal hin und Hinweise auf Nachrichten und die jüngeren Menschen lesen ja nicht mehr, ich will das gar nicht kritisieren, ich beschreibe nur, lesen keine Zeitungen mehr, ne? Und das bedeutet aber Folgendes, dass nämlich diese Nachrichten, die jede einzelne Nutzerin zugeschickt bekommt, die sind auf das Persönlichkeitsmuster dieser einzelnen Nutzerin zugeschnitten. Diese sozialen Medien, die lesen ja alles mit, was wir untereinander kommunizieren. Also jeder Chat, jede Nachricht, die wir einander schicken, wird von den Systemen ausgelesen. Da sitzen keine bösen Menschen, sondern das machen Algorithmen. Das sind automatische Sprach- und Texterkennungssysteme, die über jede Nutzerin ein Muster erstellen, ein Psychogramm erstellen. Und je nachdem, wie dieses Psychogramm aussieht, also ob ich für die Unterstützung von Migranten bin oder gegen die Unterstützung von Migranten bin, ob ich rassistisch eingestellt bin oder antirassistisch, ob wie mein sozialer Status ganz allgemein ist, das können diese Systeme auslesen aus den Texten, die ich kommuniziere und passgenau zu dem Muster, was die Systeme über mich persönlich zusammengestellt haben, passgenau dazu kriege ich Nachrichten zu geschickt. Nicht? Das ist alles maßgeschneidert für mich. Und jetzt kriegt also jeder Mensch, kriegt jetzt, der auf Social Media ist, kriegt praktisch passgenau für sich andere Nachrichten als sein Mitmensch. Dieses ganze Spektrum an Nachrichten, das uns über das Internet zugeleitet wird, sieht für jeden Menschen anders aus. Das heißt, jeder Mensch kriegt über das Internet eine eigene soziale und politische Wirklichkeit geschildert. Und das führt dazu, dass wir uns untereinander in der Gesellschaft immer weniger verstehen. Nicht, weil unterschiedliche Weltbilder entstehen. Und so haben wir jetzt praktisch bei Millionen von Social-Media-Nutzerinnen und Nutzern, jeder Einzelne hat sein eigenes Weltbild aufgrund der ihm passgenau zugeschickten Nachrichten, die sich aber voneinander unterscheiden. Und dadurch nimmt die soziale Empathie ab. Nicht? Wir verstehen uns innerhalb der Gesellschaft immer schlechter. Und stattdessen, was zunimmt, ist sozusagen das Unverständnis. Warum kann der oder warum sagt der oder die das? Das ist doch Blödsinn und so weiter. Weil wir, jeder Einzelne aufgrund der Nachrichten, mit denen er durch die sozialen Netzwerke ausgestattet wurde, praktisch nicht mehr versteht, warum jemand anderes so völlig anders denkt als er oder sie. Und diese gemeinsame Nachrichtenbasis, die wir mal noch hatten, als alle Zeitungen gelesen haben, also als die Zeitung quasi das Hauptnachrichtenmittel war, da hatten wir eine gemeinsame Basis. Wir hatten zwar unterschiedliche Zeitungen mit unterschiedlichen politischen Richtungen, aber die Grundfakten, die waren für alle gleich. Ne? Und die Grundfakten sind heute nicht mehr für alle gleich, weil die Social Media stellen die Welt hinsichtlich der Grunddaten, der Grundfakten für jeden einzelnen User anders dar. Und dadurch können sich die Userinnen und User untereinander nicht mehr so gut verstehen. Und das ist eine Abnahme der gesellschaftlichen Empathie, die wir auch messen können. Also es gibt sehr schöne, in Anführungszeichen schöne Forschung, die zeigt, dass genau seit Einführung des Smartphones der Empathielevel innerhalb der Gesellschaft abnimmt.
Okay, das mit dem Empathielevel kann ich gut nachvollziehen. Ich kann nicht ganz folgen dem, wenn wir jetzt alle noch die gleichen nachrichtliche Grundlage hätten, also ne, im Dritten Reich oder da so, oder lief das nicht so gut mit der, also wenn sich ein Staat als die Propaganda aller Zeitungen bemächtigt und nur noch eine Botschaft ausgegeben wird, tat uns nicht gut. Und dann haben sie in ihrem Buch die Zeit, als die Kirchen noch die Deutungshoheit hatten und über die Kirchen die Nachrichten verbreitet worden sind und dieser große Ablasshandel, ne, der ja auch ein Thema, der moderne Ablasshandel ist auch ein Thema in ihrem Buch Realitätsverlust, das war auch nicht hilfreich, ne, wenn die Menschen sozusagen der einen Botschaft folgen. Also da kommt dann ja auch jetzt ihr Thema, die große Indoktrinierung eigentlich, so wie ich das verstehe, durch so eine Ideologie wie dem Transhumanismus. Also da ist es ja auch wiederum nicht gut, aber das kommt dann vielleicht auch zusammen mit so einer fehlenden Empathie.
Ja, also ich bin für Pluralität und dass ich vorhin daran erinnert habe, dass als die Zeitungslandschaft quasi die Grundlage dessen war, wo wir unsere Nachrichten herbezogen haben, das war ja eine durchaus plurale Meinungsvielfalt, die da war, nicht? Was den Faschismus dann kennzeichnet, also den Nationalsozialismus gekennzeichnet, war ja, dass diese Meinungsvielfalt nicht mehr zugelassen wurde, nicht? Sondern, dass die Deutung der Welt dann sozusagen in die Hand genommen wurde durch die Machthaber des Nationalsozialismus, nicht? Dass solche Narrative dann erzählt wurden, dass wir armen deutschen Opfer sind und dass wir durch Kriege uns wieder Recht verschaffen müssen, nicht? Diese ganzen verbrecherischen Denkweisen, die waren ja dann monopolisiert. Ich bin schon dafür, dass wir eine Meinungsvielfalt haben und dass wir vor allem natürlich diese Narrative nicht wiederbeleben, die es im Nationalsozialismus gab.
Weil Sie sich auch vorhin darum Sorgen gemacht haben, ne? Und wir uns alle zu Recht, glaube ich, gerade darum Sorgen machen, was da so passiert. Ja. Okay, halten wir das fest. Wir sind immer noch bei unseren Einstiegsfragen. Aber nein, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Aber ich mache trotzdem mal weiter mit der sechsten Frage. Vervollständigen Sie doch bitte den Satz, ich glaube an.
Ja, den kann ich nicht vervollständigen, weil ich bin nicht so jemand, der an irgendetwas uneingeschränkt glaubt. Was den religiösen Glauben angeht, bin ich sehr nahe am Agnostizismus. Ich bin also Agnostiker im Wesentlichen. Ich bin mir unsicher, was die Welt, ob es hinter der Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, noch eine andere Welt gibt. Da kann ich mich jetzt leider nicht eben klar zu irgendwas bekennen. Woran ich glaube, wenn man das nicht religiös fassen will, ich glaube daran, dass wir Menschen existenziell von halbwegs gelingenden guten sozialen Beziehungen abhängen, dass es sinnvoll ist, sich um so ein gutes soziales Miteinander zu bemühen, dass es wichtig ist, dass wir zum Beispiel soziale Gerechtigkeit schaffen, dass nicht einzelne Gruppen oder einzelne Menschen auf Kosten anderer Menschen leben, sondern dass wir die Ressourcen dieser Welt miteinander teilen, dass wir uns bewusst bleiben, dass wir Menschen Teil einer großen Natur sind, die wir nicht zerstören dürfen, die ein Gleichgewicht braucht, um das wir uns jetzt auch kümmern müssen, dass wir die Natur nicht ausrauben. Das sind alles Dinge, an die ich glaube, wenn Sie das so wollen.
Ja, danke schön dafür. Letzte Frage von den 7 Einstiegsfragen. Schlips oder Fliege?
Weder noch. Wieder noch, ja. Also ich ziehe dann schon mal bei besonderen Anlässen, wenn irgendwas gefeiert werden muss und man offiziell eingeladen ist, dann überlege ich mir vielleicht schon mal eine Krawatte anzuziehen. Aber nein, Fliege, also eine Fliege habe ich noch nie getragen.
Höchstens die Fliegenklatsche ja, mit der Fliege.
Ja, ja, ja. Ich hab's gerne leger sich zu kleiden. Man kann ja auch elegant und leger gekleidet sein.
Das ist ja auch eine meiner Lieblingsergebnisse von Corona,
ja,
wie viel ich in Leggings seitdem rumlaufen darf. Darf man mittlerweile. In Ihrem Buch Realitätsverlust, jetzt weil Sie gesagt haben, Sie sind beinahe Agnostiker, weil Sie beschreiben da eine Szene, in der Mark Zuckerberg von der Sagrada Familia herunterschwebt und sagt, ich habe etwas Neues für euch, ihr Gläubigen. Ja. Und dann sowohl Zuckerberg wie Elon Musk, Sie haben es auch vorhin schon erwähnt, Ray Kurzweil, ne, von Google, David Chalmers, dieser amerikanische Philosoph, diese ganzen Amerikaner haben gemeinsam, dass sie sehr einflussreich sind, sehr reich, auch an sehr reichen Konzernen, arbeiten, die bald unsere oder eigentlich unsere Welt ziemlich beherrschen. Und sie schreiben, sie folgen der Religion des Transhumanismus. Und sie sagen auch über diese Leute, das sind die Kardinäle und Päpste. Das wiederholen sie auch so ein paar Mal. Wieso machen sie das auf, diesen Vergleich, diesen religiösen Vergleich?
Also wir haben eine Digitalindustrie, die uns sehr viel anbietet, das wir kaufen sollen. Die Angebote, die wir da haben, die sind nicht an sich schlecht. Also ich selber habe ja alle digitalen Ausstattungen, die man so braucht, wenn man Arzt und Forscher und Autor von Sachbüchern ist. Ich habe natürlich, bin ausgestattet mit digitalen Produkten. Was wir jetzt erleben, vor allem seitdem die Volksversion von künstlicher Intelligenz in den Markt geworfen wurde, also ChatGPT, das ist ja sozusagen der Volkswagen der künstlichen Intelligenz, so dass wir jetzt alle wissen, was künstliche Intelligenz ist. Die gibt's natürlich schon seit vielen Jahren. Die ist in unseren Autos eingebaut. Und wenn wir googeln, benutzen wir künstliche Intelligenz. Und auch in der Wirtschaft, in der Industrie ist die künstliche Intelligenz an vielen Orten schon implantiert. Aber durch ChatGPT Ende 2022 ist jetzt der Öffentlichkeit klar geworden, dass es sowas wie KI, wie künstliche Intelligenz eben gibt. Und jetzt erlebe ich so durch die diese Maschinen herstellen, also durch die Bosse der großen Digitech-Konzerne, aber auch durch die Medien erlebe ich sowas, wenn man mal so drauf guckt, wie wird denn darüber berichtet, ja. Da wird so berichtet, wie wenn da so jetzt so eine neue Erlöserwelt auf uns herabkommen soll, nicht? Und ich habe dann eben auch in meinem Buch erzählt, wie eben zum Beispiel Mark Zuckerberg, aber auch andere ihre jeweils neuen Produkte dann auf großer Bühne vorstellen. Also wie wenn sie sozusagen das Himmelreich auf die Erde bringen würden und witzigerweise eben tatsächlich sich dann Mark Zuckerberg sich da in so einer Simulation in Paris vom Eiffelturm und bei der Vorstellung in Spanien eben von der Sagrada Familia hat herunterschweben lassen in so einer Videosimulation. Und da merkt man, das ist durchaus dieser Sound, wie diese neuen Produkte jetzt hier verkauft werden. Also künstliche Intelligenz, jetzt sind plötzlich Maschinen, nehmen jetzt die Konkurrenz zu Menschen auf, können besser denken als wir, mehr Informationen verarbeiten. Wir Menschen werden plötzlich verglichen mit Maschinen, nicht? Merken wir eigentlich, was da passiert, nicht? Wir werden als Menschen in Frage gestellt durch die ganze Art, wie über diese Produkte berichtet wird. Das sind Maschinen. Jetzt wird plötzlich gesagt, ja, die haben vielleicht Bewusstsein, die treten vielleicht in Konkurrenz zu Menschen, vernichten vielleicht die menschliche Spezies. Das sind jetzt die Ansagen, die gemacht werden. Das sind so die Kerngedanken dessen, was man als Transhumanismus bezeichnet. Also wir müssen vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die den Begriff des Transhumanismus noch nicht begegnet sind, müssen wir sagen, der Transhumanismus hat mit Humanismus gar nichts zu tun. Der Transhumanismus ist genau das Gegenteil von Humanismus. Die zentralen Glaubenspunkte des Transhumanismus sind: erstens, Menschen sind Maschinen. Unser Körper ist eine Maschine. Unser Gehirn ist nichts als ein großer Algorithmus, wie ein Computer. So sagen die Transhumanisten. Also unser Körper ist eine chemische, biochemische, physikalische Maschine. Ja, das ist ein wichtiges Statement. Freier Wille ist nicht. Das zweite ist, was der Transhumanismus sagt, weil wir ja Maschinen seien, kann man, wenn man die Algorithmen, die im Gehirn eines einzelnen Menschen vorhanden sind, die Daten, die da drin laufen, genau erfasst, kann man dieses ganze Gesamt an Daten auf einen Computer hochladen. Das heißt, man kann den Geist eines Menschen auf einen Computer hochladen und das Bewusstsein gleich mit dazu. Das ist eine weitere Aussage des Transhumanismus und das nennen die Mind Uploading. Also Mind heißt Geist oder Bewusstsein und Uploading heißt aufladen, hochladen auf einen Computer. Und eine Ansage des Transhumanismus ist, dass wenn das in Kürze gelingt, also David Chalmers in seinem jüngsten Buch sagt, in wenigen Jahren werden wir in der Lage sein, den Geist eines Menschen auf einen Computer hochzuladen, dann wird der Geist oder das Bewusstsein dieses Menschen auf dem Computer unsterblich sein. Das heißt, wir werden dann Unsterblichkeit haben. Und da ist für mich der Punkt, wo ich sage, das hatten wir doch schon mal im Mittelalter. Also das heißt, diese Ansage, erstens kauft unsere Produkte, so gebt Geld ab, so viel ihr könnt. Und das Versprechen, wenn ihr da mitmacht bei diesem ganzen Trubel, dann werdet ihr Unsterblichkeit dafür bekommen, nicht? Also Ablasshandel im Mittelalter, drückt Geld ab, damit ihr euch das Recht erkauft, später unsterblich zu werden. Und heute kauft diese Produkte, dann versprechen wir euch, werden wir in Kürze in der Lage sein, euch durch Mind Uploading unsterblich zu machen. Das ist im Grunde der Plot im ersten Kapitel meines Buches. Und ich möchte mit diesem Vergleich einfach einen Augenöffner machen. Ich will den Menschen ein Gefühl dafür geben, wie besitzergreifend diese Tech-Konzerne sind und was da momentan abläuft in den Ländern des Westens, nicht? Wie diese Konzerne im Grunde die Macht ergreifen und Einfluss auf unser Leben nehmen und Versprechungen machen, die völlig irre sind, nicht?
Ich habe das wahnsinnig gerne, ich habe es gehört, also ich habe es mir auch als Buch noch gekauft tatsächlich, aber ich habe es auch gehört dann, ne, dass ich, wenn ich beim Spazierengehen so bin, und für mich war das ein richtiger Augenöffner, alleine die Formulierung, dass sie dann auch gesagt haben, ne, also uns wird der freie Wille abgesprochen, das fand ich interessant, auch die Freiheit dazu, weil wir ja Maschinen sind, die eigentlich gesteuert sind, ne? Also wir sind eigentlich nur die Puppen, die tanzen. Und mir fällt es dann aufgefallen in der Folge, weil ich jetzt auch als Journalistin viel wird da geradezu geschrieben und publiziert. Und wie oft da steht, wie verändert die KI unser und so? Wie verändert sie unsere Arbeitswelt? Wie verändert sie? Wir planen gerade eine Veranstaltung und dann habe ich auch gesagt, lasst uns doch sagen, wie verändern wir mit KI? Ne? Also eigentlich sie auch dazu aufrufen, das, wir müssen lernen, und das ist ja genau das Thema auch mit den sozialen Medien, und wir haben das jetzt mit der Herausforderung mit den Kindern. Wie schaffen wir es, dass diese ganze Technik nicht uns benutzt, sondern wir sie als Werkzeug sehen.
Da schließt sich der Kreis zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich, dass sehr viele Menschen eben stundenlang am Tag in diesen sozialen Medien unterwegs sind oder junge Menschen zum Beispiel, aber auch ältere Menschen stundenlang am Tag Videospiele machen, bis in die Nacht hinein, dass wir unser Leben zunehmend aus der analogen, realen Welt, wo wir uns als Menschen real begegnen, dass wir unser Leben verlagern in diese digitalen Kommunikationskanäle, sprich Social Media oder in die virtuellen Welten, sprich Videospiele oder das Metaversum, also eine künstliche Ersatzwelt, in die wir hinüberwechseln sollen. Und das ist eine der weiteren Kernaussagen des Transhumanismus. Die reale, analoge Welt hat keine Zukunft. Unser Globus, so wie er ist, mit seiner Natur und so weiter, hat die reale Welt, wird untergehen. Das ist die Ansage, die die Transhumanisten haben. Und wir alle, jeder Mensch und die Menschheit als Ganzes muss rüberrutschen in diese virtuellen Welten. Da wird unsere Zukunft liegen. Eine weitere Ansage ist, die virtuellen Welten sind gleich viel wert wie die reale Welt, sagt der Transhumanismus. Und er greift die reale Welt also doppelt an. Er sagt einerseits, die virtuellen Welten sind ein gleichwertiger Ersatz für die analoge Welt. Und er sagt, die analoge Welt ist selber eine simulierte virtuelle Welt. Wir merken es nur nicht. Also der Transhumanismus stellt die reale analoge Welt als die Simulation eines höheren Simulators dar. Und wir merken das nicht. Wir denken, also wir zwei jetzt, während wir diesen Podcast aufnehmen und unsere Hörerinnen und Hörer, während sie den Podcast hören, merken gar nicht, dass sie eigentlich nur Spielfiguren einer simulierten Welt sind, die von einem höheren Simulator ausgesteuert wird, nicht? Und das bedeutet, dass der Transhumanismus sagt, reale Welt und virtuelle Welt sind gleich, die Grenzen zwischen wirklicher Wirklichkeit und Simulation verschwimmen. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil dadurch natürlich die Definitionsmacht für das, was ist denn eigentlich Realität, wird an die Technologiekonzerne abgegeben. Das heißt, diejenigen, die diese virtuellen Systeme steuern, die also die ganzen Maschinen steuern und mit Inhalten erfüllen, die bestimmen am Ende, was Realität ist. Und da haben wir diesen totalen Machtzugriff, den wir schon mal im Mittelalter hatten, nicht? Da müssen wir jetzt einfach aufpassen, auf was für einen Trip wir uns da begeben.
Sie sprechen auch in Ihrem Buch darüber, dass wir uns als Menschen eben ja doch von Maschinen unterscheiden, weil da kommt ja noch die Biologie dazu und Sie haben eine Wortschöpfung, oder ich weiß gar nicht, ob die von Ihnen kommt, aber das intrinsische Weltinteresse, das fand ich ganz schön, dass Sie sagen, das ist was, was Menschen eigen ist. Und da wollte ich nach diesem intrinsischen Weltinteresse, das haben sicherlich ja auch manche Tiere, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, weil wo ich jetzt gerade gedacht habe, das da hat doch bestimmt kein Tier. Diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Ist das nicht auch irgendwie sowas ganz Menschliches?
Also das intrinsische Weltinteresse ist was anderes als die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Also die Sehnsucht, nicht sterben zu müssen, ist das eine. Das behandle ich in meinem Buch jetzt nicht. Aber was ich in meinem Buch behandle, ist die Frage, sind eigentlich Menschen mit KI vergleichbar? Also was diese ständigen Vergleiche, KI ist gleich intelligent oder intelligenter wie der Mensch. Das sind ja permanent, müssen wir uns jetzt mit diesen Maschinen vergleichen lassen. Und die Medien machen da mit. Die Vergleiche kommen natürlich von den Bossen der Digitech-Konzerne, aber die Medien hier bei uns in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern, merken gar nicht, dass sie, indem sie diese Vergleiche jeden Tag in die Zeitungen und ins Internet, in ihre Webauftritte, indem sie diese Vergleiche mitvollziehen und in die Öffentlichkeit transportieren, dass sie da mitmachen, nicht? Weil so, als wäre der Mensch nichts weiter als eine große Datenspeicherungs- und Informationsverarbeitungsanlage. Wir können natürlich denken und wir können Informationen speichern als Menschen und Informationen verarbeiten, aber wir Menschen können nicht darauf reduziert werden, nicht? Aber diese ständige Vergleiche tun so, als das, was eine KI besser kann, vielleicht als wir Menschen, als wäre das ein Grund, den Menschen auf seine Datenspeicherungsfähigkeit zu reduzieren. Und da müssen wir nachdenken, da müssen wir die Augen öffnen und sagen, Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer KI-Maschine und einem Menschen und da gibt's ganz viel. Der Mensch hat einen Körper, der fühlt. Maschinen, KI-Maschinen können so tun, als ob sie fühlen. Sie können simulieren, aber sie fühlen nicht. Der Mensch hat ein Bewusstsein. KI-Maschinen können so den Eindruck erwecken, als hätten sie Bewusstsein, aber es sind Maschinen. Sie haben kein Bewusstsein. Sie wissen nicht, was sie tun. Die intelligenteste KI weiß nicht, was sie tut. Sie arbeitet nach Wahrscheinlichkeitsalgorithmen, nicht? Also Menschen haben Gefühle, einen Körper und dann eben dieser von Ihnen angesprochene Punkt, intrinsisches Weltinteresse. Jeder Mensch, schon das kleine Baby, das neugeborene Baby, hat einen wachen Blick und guckt in die Welt mit einem Weltinteresse, was man nicht programmiert hat, was nicht in das Kind hineinprogrammiert werden musste. Deswegen sage ich intrinsisch. Intrinsisch heißt, wir werden mit diesem Weltinteresse geboren. Und dieses Weltinteresse ist ja im Grunde schon bei der Befruchtung des Eis durch die Samenzelle, ja. Das Ei wächst, es teilt sich, es ist im Austausch mit seiner Umwelt, der Embryo wächst. Da ist schon sozusagen von der Biologie her ein Weltinteresse angelegt. Und wenn das Kind dann geboren ist, dann sehen wir schon beim Säugling dieses Weltinteresse, was von alleine da ist. Wir können dieses Weltinteresse natürlich frustrieren und wir können durch Traumatisierung dafür sorgen, dass das Kind dieses Weltinteresse verliert und dann schwere psychische Schäden hat. Aber von Natur aus sind wir sozusagen, ohne dass man uns programmiert hat, erstmal deswegen intrinsisch mit einem Weltinteresse ausgestattet und spezifisch mit einem Interesse an anderen Individuen. Das heißt, Menschen haben ein intrinsisches Interesse an anderen, so ein soziales Interesse. Und wir können auch nicht gesund bleiben, wenn dieses soziale Interesse über ein gewisses Maß hinaus frustriert wird.
Wieso schaffen diese digitalen Konzerne das so gut, genau dieses unser Interesse an sozialem Austausch, unser soziales Gehirn anzusprechen und auch unsere ganze Gefühlswelt? Also nur wenn Sie jetzt sagen, so, also deswegen kam ich auf dieses intrinsische Weltinteresse im Zusammenhang auch mit den Gefühlen und der Sehnsucht nach dem Jenseits. Ja. Weil da geht es ja auch, ne, etwas an dieser Welt zu hängen, darum geht es ja. Und dieses ewig leben wollen und wir uns sich und das dann aber auch die dahin zu, wieso schaffen die das so gut?
Naja, das ist der Mechanismus, dessen sich diese Plattformen, vor allem der sozialen Medien bedienen. Also als diese Plattformen konstruiert wurden, also als Mark Zuckerberg Facebook entworfen hat und dann später die anderen großen sozialen Netzwerke entworfen wurden, da hatte er genau studiert, was wir in den Neurowissenschaften damals schon erforscht hatten, nämlich eben, dass Menschen ein riesiges, intrinsisches, in ihnen liegendes soziales Interesse haben. Und dieses soziale Interesse machen sich die Digitalkonzerne zunutze, indem sie sich da reindrängen in die sozialen Interaktionen zwischen Menschen. Nicht? Also eine soziale Plattform ist ja nichts anderes, als dass sich eine digitale Anwendung zwischen die Kontakte einzelner Menschen schiebt und das organisiert. Nicht? Also wenn ich jetzt, anstatt direkt jemanden anzusprechen oder anzutelefonieren, gehe ich in die virtuelle Welt, in den digitalen Kommunikationskanal rein und über den erreiche ich jetzt jemand anderes. Und was sie machen, ist eine Besitzergreifung, eine Machtergreifung unseres ganzen sozialen Lebens, nicht? Und sie sagen, wir übernehmen das für euch, ihr benutzt unsere Maschinen, um miteinander in sozialem Kontakt zu sein, nicht? Und da rutschen wir, jeder einzelne und jede einzelne Nutzerin und Nutzer rutscht aus der analogen Welt peu à peu rüber in diese digitale Welt. Das ist eben genau das, was passiert. Und da müssen wir eine Balance finden. Also es heißt jetzt ja nicht, dass wir die sozialen Medien nicht mehr benutzen sollen, um Gottes Willen, ich benutze die auch, sondern dass wir die Kontrolle darüber behalten, in welchem Ausmaße wir sie benutzen. Und es kann eben nicht gut sein, wenn junge Menschen oder auch ältere Menschen täglich 8 Stunden, 10 Stunden am Tag in Social Media sind, also nur noch aufs Handy gucken und mit anderen irgendwelche mehr oder weniger sinnvollen Nachrichten hin und her schicken und auf ihrem Handy da praktisch leben. Das kann nicht gut sein. Oder wenn junge Leute stundenlang bis spät in die Nacht Videospielen, anstatt rauszugehen und sich mit Gleichaltrigen zu treffen und mit denen irgendwas zu unternehmen, nicht? Also dieses Rüberrutschen, das Thema meines Buches Realitätsverlust beschreibt eben und stellt in Frage dieses Rüberrutschen aus der realen analogen Welt rüber in diese digitalen Welten. Und da müssen wir aufpassen und da sollten wir ein Maß finden, dass das nicht sozusagen zu einer beherrschenden Lebensweise für uns wird, sondern dass wir das mit beiden Füßen in der analogen Welt bleiben, in den analogen sozialen Kontakten, wo wir uns uns von Mensch zu Mensch begegnen. Das, darum geht es.
Eine Balance zu finden. Ich hatte Ihnen eine Stunde versprochen, deswegen stelle ich Ihnen jetzt die letzten zwei Fragen. Mhm. Das sind Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Das ist so eine, ist so ein bisschen wie so eine Ratefrage. Ja. Und das andere eine kleine Träumerfrage. Mhm. Die erste ist die Ratefrage. Was ist digitale Kirche?
Das ist im Grunde das gleiche Thema wieder. Also das Besondere einer Gemeinde im Sinne der christlichen Kirche ist ja, dass sich Menschen real begegnen, analog begegnen und miteinander Gemeinschaft spüren, ne? Dass, wenn ich jetzt mich so rein versetze, dass wir zum Beispiel miteinander beten oder dass wir miteinander singen, nicht? Das ist eigentlich die analoge Seite, nicht? Und ich glaube, dass man einer kirchlichen Geselligkeit natürlich auch digitale Geräte benutzen kann, aber man kann das nicht ersetzen ganz. Und das ist im Grunde wieder das gleiche Thema, was auch sonst im Leben gilt. Wir können die analoge Welt nicht völlig durch diese virtuellen Welten ersetzen, durch diese digitalen Welten ersetzen, sondern es ist wichtig, dass wir, das kann ich nur empfehlen, ich bin jetzt nicht irgendwie in besonderer Weise am Schicksal der Kirchen interessiert, aber wenn Kirchen das, was ihren Kern ausmacht, nämlich Gemeinschaft und Sozialität und gegenseitige Hilfeleistung, wenn sie den Kern nicht verlieren wollen, dann kann ich nur empfehlen, auch hier nur sehr maßvoll von digitalen Angeboten Gebrauch zu machen.
Wenn Sie eine Bühne hätten, und Sie sprechen auf zahlreichen Bühnen, aber jetzt dürften Sie sich die selbst aussuchen. Worüber würden Sie vor wem gerne sprechen? Sie dürfen sich Publikum und Bühne selbst aussuchen.
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich werde sehr viel eingeladen auf Kongresse. Und was ich vielleicht mehr noch mir wünschen würde, wäre, dass aus dem Politikbereich mehr Wahrnehmung für die Fragen kommt, über die ich mir Sorgen mache. Also wenn, dann würde ich also so politische Foren wie das World Economic Forum oder so, da wo Politik und Wirtschaft sich trifft und wo die großen Richtlinien für die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land, wo die sozusagen miteinander ausdiskutiert werden, da würde ich mir ein bisschen mehr Möglichkeit wünschen, mich zu äußern. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich werde sehr viel eingeladen. Und das letzte Beispiel ist ja, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, dass wir jetzt hier dieses Gespräch miteinander führen konnten.
Oh, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Bauer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war super spannend. Ich würde Sie gerne nochmal einladen, wenn Sie Ihr nächstes Buch rausbringen. Das machen Sie bestimmt
ja,
bald, oder?
Ja, denke ich schon. Ja, Projekt? Ja.
Haben Sie schon ein Thema?
Naja, eben die Liebe zur Realität, zur wirklichen, lebendigen Realität, der sollte ich vielleicht nochmal ein Buch widmen.
Ja. Sie haben auch ein schönes Buch über die Empathie, ne? Die Erde fühlt, ja. Also Sie haben überhaupt sehr schöne Titel und ich kann das auch empfehlen, was ich bisher von Ihnen gelesen und gehört habe. Es war auch alles so schön verständlich. Also Sie haben auch eine tolle Art, Dinge darzustellen und zu schreiben.
Vielen Dank.
Das war der Yid-Podcast. Herzlichen Dank, lieber Herr Bauer, noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ja. Und jetzt bleibt noch kurz dran, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, für den Folgehype. Und wenn ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast und oder unseren Yid-Newsletter unter yid.de/newsletter. Da bekommt ihr Social-Media-Tipps und Tricks für eure Accounts. Liebste Grüße und bis zum nächsten Mal.
Ich bin Hanno Zerbeuken, ich arbeite bei ChurchDesk, zu finden unter churchdesk.com. Ich bin selbst auf Blue Sky und Mastodon als Daily Bug zu finden und ich empfehle euch den Podcast Thaler und Talar von Tobias Siebel und Tobias Pusch zum Thema Ethik, Investieren, Wirtschaft und christlich sein in der Arbeitswelt.